herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich wieder Markus Beuter. Alles rund um Powerlifting, Krafttraining, Ernährung und alle Dinge, die euch aus der Szene interessieren. Viel Spaß mit einer neuen Episode mit Markus Beuter. Ja, willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute mit einem lieben, guten, jetzt hätte ich fast gesagt alten, ich sage aber einfach lieben, guten, bekannten Markus Beuter, Mr. Powerlifting. Und ich freue mich, Markus, dass wir wieder die Zeit haben. Es liegt ja auch immer ein bisschen an der Wettkampfsaison, dass das nicht so hundertprozentig immer flutscht mit den Terminen, wie wir uns das wünschen. Und aber jetzt wird das wieder ein regelmäßiges Instrument, weil auch sehr beliebt und sehr gefragt bei unseren Hörerinnen und Hörern. Es war so, Markus, die letzten Wochen habe ich immer wieder Nachrichten bekommen, wann seid ihr wieder on air, gleich verbunden mit Fragen. Deshalb schönen guten Sonntagmorgen, Markus.
Ja, liebe Leute, auch schönen guten Morgen von mir hier. Es ist ein trüber Novembermorgen hier, alles noch nebelbehangen in meinem kleinen Dörfchen. Aber es ist genau der richtige Zeitpunkt, zum Podcast aufzunehmen. Da verpasst du nicht viel. So ist doch schön. Und freut mich, wenn ich diese Powerlifting-Lücke immer hier ein bisschen noch schließen kann. Also die, die jetzt die letzten Male durchgehört haben, die Podcasts, wundern sich jetzt, warum geht es jetzt hier nicht um irgendwie Bühnenteilnehmer? Nee, geht jetzt wieder um mehr um Powerlifting und vielleicht sonst noch so ein paar Off-Topics, die bei uns dann immer noch so reinrutschen, ja. Die aber am Ende dann auch irgendwie mit Kraft und Training zu tun haben. So ist ja nicht. Also
unbedingt.
Ja, unbedingt.
Wir wenden uns einfach der Realität wieder zu, und die Realität ist Training, nicht die Vision vom Wettkampf, wie ich immer sage. Ja, letzten Wochen und Monate, vielleicht was Persönliches, was ich von dir mitgekriegt habe: Du befindest dich auf dem Weg in die Top Shape gerade.
Ja, in der Tat.
Ja, und das ist insofern umso bemerkenswerter, dass wir jetzt keinen Sommer haben. Habe jetzt noch keine Idee, wann du das präsentieren willst, aber vielleicht gibt's ja dafür einen besonderen Anlass. Und ich habe ein Foto von dir gesehen, das schaut schon nach einem sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil aus. Was steckt für eine Intention dahinter?
Also A, finde ich es gar nicht schlecht, ich habe mich jetzt echt ein paar Jahre lang nicht mehr um meinen Körperfettgehalt gekümmert. Das ist jetzt zwischendurch nie bedenklich geworden. Aber die Zusammensetzung war halt einfach so ein bisschen beefy. Ja, also Hüfte habe ich nicht in den Griff gekriegt, Unterbauch, das war alles halt so ein Stück Brot. Und ich finde es dann immer ganz gut, wenn man es ein bisschen antizyklisch macht, also gegen die Jahreszeit. Wie du sagst, jetzt haben wir es November und die Form wird jetzt dann Richtung Weihnachten wahrscheinlich richtig gut werden. Ich bilde mir dann einfach ein, dass es dann auch nachhaltiger ist, wenn es dann vorm Sommer dann einfach, also sprich nur mehr oder weniger dann Richtung Sommer zu halten und nicht den Sommer oder den Mai oder den Juni oder so irgendwie als Zielpunkt anzugreifen, nur um dann wieder, wenn dann der Herbst und der Winter kommt, zu sagen, ah, come on, und jetzt gehe ich wieder off-season und werde wieder fett und schwer. Also das ist nicht das Ziel. Das Ziel, das soll jetzt nachhaltig sein. Weißt du, jetzt werde ich nächstes Jahr im Mai, werde ich jetzt 40, und es gibt so ein paar Sachen, da soll es jetzt einfach mal aufhören mit der Rumexperimentiererei. Also ich finde, bei Männern meines Alters, die sollten mit zwei Dingen aufhören. Das ist A, Diät und Massephase, irgendwie dieses Ganze hin und her einfach mal irgendwie über Bord werfen, sondern mal einen guten Mittelweg finden. Also wenn man jetzt nicht auf die Bühne möchte, immer vorausgestellt. Mhm. Und mit Gesichtsbehaarung rumexperimentieren, finde ich, sollte man irgendwann auch mal lassen.
Denke ich auch. Ja. Gesichtsbehaarung sowieso so ein Faktor, bei dem ich immer sage, sollte man schon mal so auf den Typen schauen, und nur ein Bart allein macht den Mann nicht männlicher, ja. Und es gibt nach meiner Auffassung zwei Dinge, die einen echten Mann ausmachen, und dazu gehört nicht der Bart, sondern Punkt 1 ist, ein richtiger Mann verbringt Zeit mit seiner Familie, und Punkt 2, ein richtiger Mann hebt schwere Gewichte, das ist es, ja. Und insofern kann ich dir da mit der Gesichtsbehaarung zustimmen. Der Rest ab 40, das ist schon eine sehr frühe Einsicht, die du da gewonnen hast. Und allein dieses Nicht-Herum-Experimentieren mit einer zusätzlichen Masse- oder Aufbauphase, die nicht viel bringt, wirst du sehen, resultiert am Ende auch in einem Qualitätsgewinn. Und es hat nicht immer nur alles was mit dem One-Rep-Max zu tun, der sich auf einem hohen zweistelligen Körperfettanteil basierend in einer gewissen Höhe auswirkt. Das muss nicht. Weil dir brauche ich das als Kraft-3-Kämpfer nicht zu erzählen. Wenn du mit einem niedrigen Körpergewicht trotzdem sehr, sehr viel drückst, hebst oder beugst, ist das ja genauso viel wert. Ja, das sind ja nur die relativen Zahlen, die man da sieht.
Ja, und am Ende sind die der Gegner. Also absolute Zahlen finde ich ist zwar immer schön, wenn du sagst, du hast jetzt so dein All-Time-Best, was das die absolute Zahl betrifft, wo du dann halt wahrscheinlich auch vielleicht am schwersten warst, dann ist das natürlich immer so die Referenz für dich. Also ich habe meine schwersten Raw-Zahlen oder auch Equipment-Zahlen schon zu meinem auch mit Körpergewicht schwersten Phasen abgeliefert. Also ich war mit Equipment irgendwo so mit 93 bis 95, also gerade noch die 93er-Klasse halten können mit Equipment am stärksten. Und Raw war es dann aber eigentlich schon mit 98 oder 100 Kilo, ja. Und das ist jetzt eigentlich der Anspruch, da ich jetzt eigentlich so das Gefühl habe, ich habe Powerlifting und Krafttraining durchgespielt, verstehe jetzt einfach auch, wie es in Verbindung mit meinem Körper funktioniert, ne? Also das eine ist die Theorie und auch die Praxis, aber du stehst dann immer noch, was die Umsetzung bei dir selber betrifft, manchmal halt auch echt auf dem Schlauch. Also so ist es ja dann auch oft. Also Leute, die gute Trainer sind, sind für sich selber oftmals auch der schlechteste Coach und so weiter. Und ja, jetzt habe ich es doch einigermaßen so optimieren können, was auch mein Ernährungsverhalten betrifft. Ich hab Kraft, ich bin nicht ausgemergelt, ich bin nicht fertig, ich regeneriere richtig gut vom Training und das merke ich auch in den Zahlen. Also das letzte Mal, als ich 86 Kilo gewogen habe in so einer Form, da war ich schwach wie eine Pfadfinderin. Also im Verhältnis ist da wirklich nicht viel gegangen, aber ich habe mich natürlich immer selbst in Schutz genommen und habe gesagt, naja, du bist jetzt ja auch so lean, klar, da fehlt jetzt natürlich auch ein bisschen der Bums unten raus. Aber es ist alles Quatsch, das ist alles Quatsch. Also entweder du bist so schwer und fett als Powerlifter, dass es wirklich dieses Phänomen der Weichteilhemmung gibt, dass du bedingt durch deinen Puffer, durch deine dicken Oberschenkel, durch deinen dicken Rumpf in der tiefen Kniebeuge, da liegen quasi die Gewebeschichten aufeinander auf. Das ist quasi dein Equipment, ja. Aber da merkst du jetzt zwischen 86 und 92 Kilo, merkst du da jetzt nicht so viel Unterschied. Also du hast halt vorher 600 Gramm Kohlenhydrate gefressen und isst jetzt nur noch ketogen. Ja, da brauchst du dich nicht wundern, wenn du dich wie ein Sack voll Scheiße fühlst. Also wenn du da denkst, da kannst du das irgendwie damit kompensieren und das am besten noch innerhalb von 4 Wochen. Da bist du dann verloren und verkauft. Aber
Ja.
ja.
Ich habe das ja auch bei mir gemerkt. Ne? Wir haben ja mal darüber gesprochen, wie sich vor einigen Podcast-Episoden, wie sich das bei mir mit den Kraftleistungen und ich bin ja jetzt noch nicht der reine Powerlifter, wie sich das mit den Kraftleistungen bei mir zum Körpergewicht entwickelt hat. Und ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Also bevor ich in die Wettkampf-Diät gegangen bin in diesem Jahr, und das waren bei mir 4,5 Kilo, die runterzufahren waren. Das jetzt nochmal dazu sagen. Da habe ich mein höchstes Gewicht so mit 84,3 gehabt und hatte dort einen Maximalkraftversuch im Februar. Wir sprachen darüber im Bankdrücken und der lag dann bei 125 und in der Hexbar lag er bei 203. Jetzt habe ich das mal nachgeguckt und geschaut, wie war das Ganze mit mehr Kraft, also sprich mit mehr Körpergewicht daraus resultierend möglicherweise Kraft und mehr Höchstleistung. Und da war erstaunlicherweise was ganz Interessantes zutage getreten. 130 in der Bank mit 9 Kilo mehr, mit 93. Also dieses Verhältnis 9 Kilo mehr, also praktisch 5 Kilo mehr gedrückt mit 9 Kilo mehr. Ja, also muss in Sachen Qualität was gehen. Und beim Hexbar-Kreuzheben war ich bei 170 und jetzt mit weniger Körpergewicht bei 203. Es ist letztendlich wirklich alles eine Frage der Qualität.
Ja, absolut. Interessant ist es bei sowas dann immer, wenn man dann natürlich aus dem Bodybuilding heraus verschiedene Zahlen zu verschiedenen Körpergewichtszeiten mal abruft, da ist es dann auch manchmal interessant zu sehen, was passiert eigentlich im höheren Wiederholungsbereich. Weil die Einser und Zweier, die laufen übers zentrale Nervensystem. Wenn du jetzt aber mal einen Achter Max ablieferst im, sagen wir mal, ein bisschen mehr so eine Pumperübung, also sagen wir Achter Max in der Hex Squat, ja, du benutzt immer dieselbe Hex Squat Maschine, nicht eine andere dann von Zeit zu Zeit. Was machst du da bei 8 Wiederholungen mit weniger Körperfett und du bist leaner? Wie schnell ist da der Dampf weg? Das kann ich immer ganz schwer sagen. Also ich finde immer, wenn ich so einen Diätversuch gestartet habe und Bodybuilding-lastig trainiert habe, dann hatte ich immer das Gefühl, das Training bringt mich einfach irgendwie um. Also sobald es halt volumenlastig war, der Glykogenspeicher, der war nicht so prall voll, wie mir das sonst immer dann gewohnt war. Und da finde ich, da hatte ich dann das Training eigentlich echt geschreddert eigentlich. Und ab da habe ich dann auch verstanden, warum vielleicht sogar eine Intra-Workout-Geschichte vielleicht hier und da bei manchen Athleten Sinn machen kann, was jetzt für einen schweren Powerlifter, der mit 3 Wiederholungen trainiert, völliger Quatsch wäre. Ja, macht gar keinen Sinn. Aber wenn du deine Nährstoffe wirklich ganz sauber einteilen musst, du hast nicht viel, keine Ahnung, hast du da 2000, 2200 Kalorien und das ist ja relativ schnell aufgegessen über den Tag, dann macht dann Timing, glaube ich, auch nochmal einen großen Unterschied, weil wenn du 4000 Kalorien oder 5000 zu dir nimmst, ja mein Gott, da bist du immer satt, egal wann, also da bist du ja nie nüchtern tagsüber, da hast du ja immer genug Nahrung noch im Bauch, du hast immer noch genug im Kreislauf, was da rumzirkuliert, ja, da bist du auch nicht so schnell, da bist du auch nicht so schnell durch, aber ja, also ausgemergelt trainieren, boah, also da musst du schon viel auf Cortisol und auf Adrenalin fahren vom Typ her, dass das so irgendwie geht, aber das sollte ja dann auch nicht zu lange der Fall sein. Ja.
Oder Gewohnheit. Es ist auch
oder Gewohnheit.
Der Körper passt sich da an. Intra benutze ich ja jetzt seit gut 8 Monaten, weil du das mit diesen auf Wiederholungen gesagt hast. Auch das habe ich jetzt immer wieder probiert. Ich bin auch im schweren Training einmal pro Woche in allen Grundübungen, die Grundübungen ja zweimal pro Woche drin, und in allen Grundübungen im schweren Training auch bei 3 bis 5 noch einmal geblieben und bin aber ansonsten auch immer im 8 bis 12er Bereich dann gefahren. Also ich habe unter anderem geschafft 3x8 mit 163 in der Hexbar. Ja. Mhm. Und im Bankdrücken waren es auch 3x8 mit 100. Da habe ich es aber am ehesten gemerkt, dass mir der Schwung fehlt. Wobei es auch insgesamt noch, fand ich es relativ viel noch zum One-Max-Rap da in der ganzen Geschichte. Wer jetzt wieder fragt, wenn er sich erst das erste Mal einloggt in unserem Podcast, warum ich Kniebeuge auslasse, die länger hier dabei sind bei Stronger When You Podcast, Hörerinnen und Hörer wissen das, ich kann kein schweres Beugen mehr machen, ja, das ist für mich nicht mehr drin, mein Beintraining ist jenseits von Gut und Böse, das beinhaltet aber keine schweren Kniebeuge mehr.
Ja. Und du machst kein schweres vorgebeugtes Langhantelrudern?
Das mache ich auch nicht, nein.
Was im Übrigen eine viel zu überbewertete Übung mal grundsätzlich ist.
Meiner Meinung nach auch. Was man eher dagegen machen kann, wenn man es schwer ausführen will, wäre nach meiner Auffassung Yates-Rudern.
Ja, bisschen aufrechter mit Untergriff, ja.
Ja, weil dann triffst du nämlich auch das, was du brauchst als Bodybuilder. Und ansonsten ist Rudern eigentlich für einen Bodybuilder frei, ja, vorgebeugt. Also als so Bend over Raw, ja.
Ja.
Ist für mich nicht sehr sinnvoll. Ich empfehle das stattdessen auf der Bank liegend zu machen oder in der T-Bar.
Ja. Ja,
der Bank liegend hat noch größere Vorteile, weil ich noch stärker rausisoliere und die Rückenmuskulatur bringe in dem Bereich. Ne?
Ja, ja.
Und SZ-Hantel, eine gute Option auf der Bank liegend, bäuchlings, sehr gute Option sogar. Ja, haben wir gemerkt, auch bei den Bikini-Athletinnen, weil da spielt ja der Rücken, das Ausstellen des Rückens in der Rückansicht eine ganz besondere Rolle. Und also auch Übungen, die ich in dem Bereich favorisiere. Aber weil wir jetzt bei Übungen sind, Markus, kommen wir gleich mal zu ein paar Fragen zu deinem Buch, zu Powerlifting Training 2.0, was ja jetzt seit einigen Wochen auf dem Markt ist und so wie ich mitbekommen habe. Und auch dazu meinen herzlichen Glückwunsch, Markus, zu dem Erfolg. Verkauft sich auch das wieder hervorragend und nach meiner Auffassung nicht ohne Grund.
Läuft ganz gut tatsächlich. Wer hätte gedacht, dass ein Cover nochmal was ausmacht. Aber auch die 90 zusätzlichen Seiten haben wohl doch die Leute als sinnvoll erachtet, so wie es auch meine Intention war. Jetzt nicht einfach nur das Buch updaten, sondern auch noch sinnvoll erweitern. Ja, ja.
Und ich habe hier, das sind ja so Kapitel, die entweder, ich will es jetzt mal so sagen, um auch nicht zu viel zu verraten, ja. Kapitel, die erweitert wurden oder dass du komplett neu was reingebracht hast. Was mich total gefesselt hat, jetzt auch selber, das ist nochmal Begrifflichkeiten erklären und dann geht das, also du gehst da über diese Max Effort Method, Dynamic Effort Lift, Repetition Method, Supplemental Lift und diese ganzen Sachen. Und erklärst das auch mal. Und du erklärst das aber anhand des Beispiels von Joe DiFranco und Zac Even-Esch, ja, also von dem du ja auch sagst, dass das, ich versuche es mal so zu rekapitulieren, ich hatte mir Notizen gemacht, dass das die, nach deiner Auffassung, die zwei Menschen sind, die, also nur zwei Menschen sind, die deines Erachtens nach den wahren Spirits eines echten so Underground-Gyms dann auch einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht haben. Also wirklich auch eine Methode, wie ich immer sage, so von unten raus, könnte man sagen, back to basics, oder?
Ja, schon. Also, das war ja dann auch, das ist ja jetzt schon ein bisschen so charaktertypisch geworden, dass zu jeder Autorität, die jetzt in diesem Buch von Trainerpersönlichkeiten vertreten ist, da immer so ein bisschen Lore noch kommt, ne? Immer so ein bisschen Background, wo kommt der her, was hat er gemacht, dass man auch den Kontext der Person irgendwie ein bisschen besser begreifen kann, dass man einfach, wie du immer sagst, ja auch hat es ein bisschen mit dem Autoritätsbeweis auch zu tun. Das ist dann nicht einfach nur irgend so ein Internetlump, der da was zusammengetackert hat, was dann zwar vielleicht auch gut laufen könnte, aber wenn ich weiß, woher die Leute kommen mit ihrem Background, dann finde ich das immer schon immer lohnenswert, wenn ich dann das Programm dazu dann auch vor mir liegen habe. Und bei Joe DiFranco, also war eigentlich in dieser ganzen, wir gehen weg von diesen ganzen normalen 24/7 Public Gyms, wir gehen in Warehouse Gym. Ganz grundlegendes Athletiktraining, da ging es jetzt ja gar nicht schwerpunktmäßig um Bodybuilding und Powerlifting und so weiter, da ging es ja eigentlich um Athletiktraining, da ging es darum, Footballer, Baseballer, Basketballer und so weiter größer, stärker, schneller zu machen. Und er hat es dann halt einfach mit einfachen Methoden gemacht. Er hatte am Anfang eine verranzte Lagerhalle, wo zwei selbstgeschweißte Racks drin standen, aus Schrottplätzen zusammengesammelte Reifen und irgendwelche Stahlteile, die man entweder werfen, schieben oder tragen konnte. Also nicht mit viel Budget und ein paar rostige alte Olympiastangen. Und damit hat er dann aber ganz gute Ergebnisse produziert. Und deswegen, wer das kennt, Westside for Skinny Bastards, das ist eigentlich so der Urtyp eines jeden Athletic-Basic-Strength-Programms, wo es ein bisschen mehr geht, als jetzt nur die drei Basic-Lifts nach oben zu bringen und auch den Bizeps, sondern einfach Speed, Power zu generieren. Und also damals, vor 15 Jahren und so weiter, das war der erste, wo ich mal was von der Glute Ham Raise gehört habe. Was ist eine Glute Ham Raise? Also auch so Formen zu Zeugs von Equipment, was du mittlerweile heute überall rumstehen siehst, was aber damals völlig exotisch war. Das hat kein Mensch verstanden, wofür das gut war. Ah, das bildet diese ischiokorale Kette hinten aus. Untere Rücken, Gesäß, Beinbizeps. Aha. Ja, kannte man bis dato noch nicht. Jetzt ist es irgendwie Common Sense. Da fragt heute keiner mehr groß danach. Aber es ist immer schön zu sehen, wo es auch herkommt. Ja. Und er ist halt schon einen Schritt groß gegangen. Also sein größter Durchbruch war ja dann, als er dann den WWE-Wrestler Triple H, wer ihn kennt, mittlerweile ja auch in Filmen zu sehen gewesen, hatte einen Bizeps-Sehnenabriss, war dann ein halbes Jahr lang weg vom Fenster, was Training und Show-Wrestling betrifft. Und der hat sich dann mit Joe DiFranco zusammengetan und das hat nochmal seine Karriere einfach um viele, viele Jahre verlängert und er hat ihm einfach gezeigt, naja, pass auf, die meisten Wrestler trainieren im Prinzip wie Bodybuilder und machen dann aber halt noch ihr Stuntman-Training dazu. Er hat ihn halt wie einen Athleten trainieren lassen. Also er hat ihn eher Sachen machen lassen teilweise aus dem Football, in Versionen von auch olympische Lifts und einfach Sachen, die für ihn funktioniert haben, aber trotz der Verletzung konnte man drumherum trainieren und der weiß einfach, was er tut. Der hat auch, wer Bock auf einen englischen Podcast hat, kann sich mal auch Joe DiFranco Industrial Strength Podcast. Das ist einer der ältesten Szene-Podcasts überhaupt. Der hat jetzt schon, frag mich nicht, 300, 400 Folgen. Also den gibt's schon seit gefühlt Tag 1. Das war der erste aus dieser harten Kraftsport-Community, der mit so einem geilen Podcast am Start hatte. Ja, und Joe DiFranco, den musst du halt mögen. Das ist halt auch so ein lauter Typ, ja. Der redet halt auch dementsprechend immer hart und laut, aber es ist ein sympathischer Kerl, den muss man eigentlich auch ein bisschen mögen. Ja, so wie wir beide halt. Uns muss man auch einfach mögen, ja.
Oder nicht? Na.
Jeder seine Spleens, und wenn nicht, dann geh halt. Dann hör dir was
Ja.
anderes an.
Ja,
Lass
dann
bleiben.
gern geschehen, wie ich immer sage, ne? Also, das ist auch so eine Geschichte, ne? Aber was ich immer bei solchen Sachen bemerkenswert finde, wenn du mal genau hinguckst, alle die erfolgreich Athleten trainieren, alle die über Jahre auch etabliert sind, ob als Trainer oder als Athlet selber, das sind die, das bestätigst du ja jetzt auch mit dem, was du hier schreibst, auch mit vielen anderen Persönlichkeiten, die du namentlich vorstellst, das sind halt die auch über den Tellerrand hinausgucken, die nicht sagen, das ist das Training. Ja, und das ist ja auch so eine Botschaft, die ich immer wieder an Athletinnen und Athleten von mir herausgebe, ganz egal, ob sie performen oder nicht, oder ob sie nur für sich trainieren. Trainier alles. Probier ein bisschen was aus in dem Bereich, was dich interessiert. Wenn du eben klettern gehen willst, dann geh klettern und trainier einmal in der Woche kletterspezifisch. Ja? Wenn du von der Optik her High Rocks Athlet sein willst, übrigens ein Thema, was mich brutal interessiert, High Rocks. Ja.
Können wir auch mal bei Gelegenheit drüber reden. Ich habe da auch noch nicht so ganz meine Meinung dazu. Das wird auch noch eine große Sache werden, denke ich. Wobei, ja, okay, wir sparen es auf, ja.
Wir sparen es mal auf. Wir sparen es mal
Ja.
auf. Ich will mir da erstmal ein bisschen Wissen aneignen und mir das mal genauer angucken. Aber es ist auf jeden Fall interessant und es ist es wert, dass man darüber redet. Und das sind so Dinge, bei denen ich sage, wirklich, wirklich auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich bin gerade aktuell wieder etwas stärker auf den Cardio-Trip gekommen, ja, zu dem, was ich sonst mache. Ich mache wieder mehr
Du
Cardio.
warst nie runter vom Cardio-Trip,
Nee,
Olaf.
war ich nie, aber ich habe ein bisschen weniger gemacht. Ich hatte es sogar reduziert auf viermal pro Woche. Und ja, und
Starkes Ding, ja, red weiter.
ja, und jetzt eben wieder rauf auf 5 bis 6 Mal, ein reiner Ruhetag noch, und mache aktuell beim Cardio jetzt ein hochintensives Radtraining auf dem Spinningbike. Nicht Spinning im klassischen Sinne, ja, wie man das aus den Kursen kennt mit Musik und Ufta Ufta, wem es gefällt, sehr gerne, freue ich mich drüber, der hat Spaß dran. Das hat für mich aber nichts mit dem klassischen Training zu tun, sondern ich trainiere nach einem Trainingsplan, den ich da fürs Triathlon-Training, das ist ja immer noch nicht runter vom Schirm, aber trainiere das Radfahren nach dem Trainingsplan, den ich vom Triathlon-Training habe. Und da mache ich quasi mein Radtraining mit dem Spinningbike indoor. Und interessant dabei, was ich dabei gewinne, ist, ich merke, dass meine Oberschenkelmuskulatur immer besser wird. Leistungsfähiger, und ich habe keinerlei Krafteinbrüche trotz dieses intensiven Trainings. Also irgendetwas in diesem ganzen Anpassungs- und Kombinationsprozess, das habe ich auch noch nicht ganz herausgefunden. Und das ist natürlich auch nichts als sogenanntes Nonplusultra, was du auf andere herunterbrechen kannst, Markus. Ja, aber irgendwas in diesem Anpassungsprozess funktioniert sehr gut, genauso wie diese Geschichte mit dem Körpergewicht. Ja, dass bei einem bestimmten Körpergewicht und einem gewissen, wirklich kalkulierten, guten Überschuss einfach ein Qualitätsgewinn auch da ist. Und wir haben das dokumentiert. Ich werde, das machen wir aber in einer unserer nächsten Folgen, und da machen wir ein Dreiergespräch mit dem Holger Guck zusammen, weil der Holger ja mich da betreut hat und wir das auch dokumentiert haben. Und wir haben beispielsweise in dem Rahmen festgestellt, trainingstechnisch hat das vollkommen mir überlassen, dass wir den Körperfettanteil senken konnten, ohne dass das Gewicht runtergeht. Cardio erhöht, Körperfettanteil gesenkt, Muskelqualität gesteigert.
Aber verstehe ich es richtig, dass es dann kein Steady-State-Cardio ist, sondern schon irgendwas, was aus dem Bereich HIIT, High Intensive Interval Training, solche Geschichten. Also machst jetzt nicht 40 Minuten Spinning auf dem Spinningbike was,
Nee, genau,
oder?
das ist kein Spinning. Ja, es ist kein Spinning, es ist Radtraining. Ja, wie wenn du Indoor auf die Rolle gehst. Und ich hab mir das selber zusammengestellt. Ich habe mich bei zwei Sachen, habe mich da an zwei Sachen orientiert. Das ist einmal das sogenannte Grundlagentraining. Auch wenn immer wieder gelabert wird, Grundlagenausdauer und Grundlagenkraft gibt es nicht, sage ich, das gibt es sehr wohl. Und das wissen wir beide, dass es so ist. Ja, es gibt einfach Basics, die nicht weggehen, und die sollte man auch immer wieder schulen. Und dann habe ich geguckt, welche Leute, die radsportaffin sind, radsportaktiv, sind auch extrem muskulös. Und das sind die Sprinter und die Keirin-Fahrer. Ich weiß nicht, inwieweit du dich in dem Bereich auskennst. Das ist eine Sache, die mich schon seit Ewigkeiten sowieso interessiert, Radsport in allen, auch was in der Halle ist. Und es
Ja,
gibt.
also man weiß halt, dass ein Erik Zabel als Sprinter früher immer dickere Oberschenkel hatte als ein Jan
Ja,
Ullrich. Das war das, was ich mir aus den Nullerjahren gemerkt habe.
die knickst du mal jetzt weg. Die knickst du mal jetzt weg, solche Leute. Weil aus dem einfachen Grund, die haben nichts mit dem klassischen Sprinter oder Keirin-Fahrer auf der Bahn zu tun. Guck dir einen Robert Förstemann an. Robert Förstemann würde jeden Bodybuilder, jeden Powerlifter Konkurrenz machen. Das ist so einer, der macht Bulgarian Split Squats mit 140 Kilo Langhantel.
Ja, Alter, so. das ist bei den BMXern aber auch so. Das war mir auch nicht klar. Das habe ich auch erst vor 2 Jahren mal irgendwo aufgeschnappt und habe mich da mal ein bisschen reingefuchst. Die im Olympischen Stützpunkt hier in Stuttgart sind, da gibt's auch BMXer. Das habe ich da auch gehört. Ich habe das nicht glauben wollen. Bulgarian Split Squats auch mit Gewichten jenseits von, dass die den Antritt auf den ersten paar Metern auf der Kurbel haben mit einem Bein. Ja, die müssen die Kraftentwicklung bilateral aufwenden. Unilateral aufwenden und nicht bilateral. Also sprich, machen Kniebeugen weniger Sinn als spezifisch Bulgarian Split Squats, dass du auf ein Bein den Dampf drauf bekommst.
Und er muss es eben auch für den Antritt haben, aber beidseitig, nur es ist ja so eine harte Übersetzung, die dort vorhaben, dass das total schwer ist. Und daran habe ich mich orientiert. Also er ist natürlich auch einer, der Robert Förstemann, wenn du ihn mal bei Instagram anschaust, absoluter Top-Athlet, sehr erfolgreich, und er ist halt auch schwer. Er ist big, ja, er ist total big. Und wenn du die Oberschenkel von dem anguckst, das ist der Wahnsinn. Es gibt auch nicht wenige Radsportler, die nach ihrer aktiven Karriere auch sehr erfolgreiche Bodybuilder geworden sind. Ich erinnere da mal aus den 90ern an einen Top-Sprinter, der in der DDR noch ein Top-Sprinter war, Emanuel Rasch, und dann später in den 90ern nach der Wiedervereinigung sehr erfolgreich als Bodybuilder gewesen ist. Aber sei es drum. Und wenn du ihn dann anschaust, was er für ein Training macht, habe ich also gesagt, okay, ich brauche Minimum 3-mal in der Woche das Grundlagenausdauer, einfach auch, weil ich es für mich brauche. Ja, sonst arbeitet der Körper nicht richtig. Und das hat mir bisher immer geholfen. Und jetzt mache ich 2-mal in der Woche ein sprintspezifisches Training. Das ist natürlich nur auf dem Rad, ja. Das ist natürlich nur orientiert daran, was ein Robert Förstemann macht. Da bin ich nicht in diesen Regionen. Das ist auch zeitlich für mich gar nicht drin. Aber ich übe dann zum Beispiel auf dem Spinning Bike. Und es ist eine totale Bereicherung für mich geworden, weil es Spaß macht. Antritt. Ich übe immer wieder Antritt. Du stellst den Widerstand so hoch, dass du kaum, wenn du nicht aus dem Stand reingehst, kaum treten kannst, Markus. Ja? Das ist so, wie wenn du losläufst oder wenn du losstartest, ja. Und du hast,
ekelhaft.
Ja, und du hast aber keine hohe Übersetzung, sondern so, so niedrig, wie es geht eigentlich, ja. Stell mal vor, du hast ein riesen Kettenblatt vorne und ein kleines hinten und du kommst nicht ins Treten rein. Und es gibt ein ganz gutes Bild von Robert Förstemann, wo er das macht, wo der Sattel bricht auf so einem, auf einem Indoor Spinning Bike. Muss man anschauen. Und, das ist ein sehr gutes spezifisches Training. Das andere, das Grundlagen Ausdauertraining auf dem Rad, ach, das ist von diesem Schweizer Triathleten, dessen Familienname mir immer wieder abhanden kommt. Der hat ein tolles Buch geschrieben, auch über effizientes Triathlon Training. Ich möchte den Leuten einfach auch gerne diese Art der Wertschätzung entgegenkommen lassen.
Ah, ich finde, wir könnten auch öfters mal wieder, du hast doch früher immer, so haben wir uns ja kennengelernt, auch immer Olafs Literaturtipps immer mal wieder in der Solo-Folge rausgehauen. Ich finde, wir könnten auch immer mal wieder so eine Sortierfunktion für andere Leute übernehmen, die sagen, ich hätte jetzt hier 10 geile Bücher auf der Watchlist, auf meiner Merkliste, ich weiß aber nicht, welches ich kaufen soll. Ja. Da könnten wir vielleicht helfen.
Das auf jeden Fall sehr gerne. Ich sag mal, das Buch, habe ihn auch kennenlernen dürfen. Das ist ein ausgesprochen lieber Mensch, der gibt auch sehr, 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 sehr interessante Workshops. Roy Hinnen, man sieht's mir nach, ich bin noch in der Post-Diät, dass ich den Familiennamen immer wieder vergesse. Ich wusste aber, dass er Roy heißt, sonst hätte ich ihn jetzt nicht gefunden. Und sein Buch heißt Triathlon Total, dein Weg zur neuen Bestzeit. Sportwelt Verlag 2015. Also Roy Hinnen, Triathlon Total, dein Weg zur neuen Bestzeit, Sportwelt Verlag 2015. Wir geben das auch mal als Buchtipp unten in die Keynote mit ein. Ja, Und das hat mir total gefallen. Das Sprinttraining, das habe ich mir zusammengesucht. Da habe ich keine Literatur gefunden darüber. Ich habe aber tatsächlich eher mehr vom Keirin genommen als vom Bahnsprint an sich, weil das Keirin nochmal wesentlich interessanter und spektakulärer ist und man da auch mehr fahren und mehr antreten muss. Und um da wirklich extrem zu beschleunigen, muss man dazu sagen, die erreichen auf der Bahn also extreme Spitzengeschwindigkeiten, die jenseits der 80 Kilometer pro Stunde liegen auf dem Oval, und sie sind alle Mann extreme Steuerkünstler. Ja. Und man muss das immer unter dem Aspekt sehen, heute wird kaum noch mit Schrittmacher gefahren, sondern nur am Anfang, auch im Keirin, dann klinken die Schrittmacher sich aus, nicht Herzschrittmacher, sondern die Schrittmacher, die auf dem Motorrad sind, und da vorausfahren. Und entstanden sind diese ganzen Geschichten bei diesen berühmten Six Days, also diese berühmten Sechs-Tage-Rennen. Das war das Winter-Äquivalent zum Sommerradsport draußen. Und da sind die Straßenradsportler auf die Bahn gegangen. Später haben sich dann die besonderen Bahndisziplinen entwickelt, und Keirin kommt aus Japan. Und schaut euch das mal an, das ist total spannend, auch was da für Keulen unterwegs sind. Und deren Training zu beobachten, das macht unglaublich Spaß. Ja. Jetzt will ich mal auf ein paar Fragen eingehen, Markus. Sei denn, du willst noch was zum Gesagten anmerken. Ich will dich da nicht unterbrechen.
Ich würde nur kurz drauf Bezug nehmen. Und zwar, also A, es klingt natürlich schon sehr spezifisch für jemanden, der jetzt dann immer noch nicht das mit dem Triathlon ganz beiseite gelegt hat. Also wenn, also du kommst jetzt hier mit Keilriemen, Widerstand, dies, das und so weiter. Also der normale Gym Otto, der kennt jetzt halt ein Spinningbike, oder wenn er vielleicht irgendwie noch Zugang hat, so ein Airdyne oder Assault Bike, ja, wo dann oben nochmal wieder mit den zwei Armen was machen kann, ne, wo du auch mega Gas geben kannst. Aber du hast das jetzt ja schon ein bisschen spezifisch, weil der Übertrag dann ja aufs tatsächliche Rennrad, wenn es dann mal in Triathlon geht, ja schon dann auch Sinn macht für dich, oder? Also das wäre jetzt was für jemanden, der jetzt da keine Ambition hat, nicht unbedingt das beste Mittel zum Zweck, oder? Also es ist schon ein gewisser Selbstzweck auch bei dir.
Es ist zum einen ein Selbstzweck, aber soll das nochmal unterstützen, was ich vorhin gesagt habe. Nicht nur im Kraftsport, sondern auch in anderen Bereichen. Probiert mal ein bisschen was aus, was Spaß macht, ja. Also diese Geschichte Keirin, Sprint und Antritt, das ist jetzt hier so meine Meise, ja. Ich habe aber gemerkt, dass es mir gut tut. Aber ein Grundlagen-Ausdauertraining orientiert an einem Triathleten, das ist so wie, was kann schlecht daran sein, sich am Powerlifting-Grundlagentraining von Markus Beuter zu orientieren. Genauso ist es hier. Weißt du, was ich meine?
Ne? Ja, man probiert viel zu wenig aus, aber man wechselt viel zu häufig.
Ja, genauso ist es. Und deswegen sage ich auch, mich hat's aber qualitativ von der Optik einfach vorangebracht. Ja, auch noch dazu. Also es muss irgendeinen Grund geben, dass ich habe ja in den anderen Bereichen nichts verändert gerade aktuell. Außer, dass ich natürlich immer wieder dabei bin, die Ernährung anzupassen und es besser zu machen. Aber auch da bleibt's wie beim Training auch. Du kannst da keine Geschichten neu erfinden. Das kannst du einfach nicht. Ne?
Ja, schon. Ja. Ich meine, ich lasse das jetzt auch bei dir, was das betrifft, mit deinen Ergebnissen, das kann man auch absolut so stehen lassen. Ich glaube, man muss halt immer nur noch aufpassen, wenn man da davon eine Regel ableiten möchte, weil klar, also rein theoretisch kannst du das jetzt auch wieder völlig zerlegen und sagen, ja, wenn du viel Ausdauerleistung für die Beine betreibst, dann werden die von Fast-Twitch-Dominant zu Slow-Twitch-Dominant überwechseln, dann heißt das Volumen wird nicht mehr so aufgebaut werden, das passiert im Unterkörper viel schneller als im Oberkörper, dieser Prozess ist nicht reversibel, das ist das, was die Literatur oft sagt, ja. Ja, okay, mag sein, aber woher weiß ich denn, was ich für einen Faseranteil in meinen Oberschenkeln habe? Und wenn ich vielleicht doch einen dementsprechenden Faseranteil habe, der von diesem Training profitiert, was sich dann in Vaskularität, in Leistung, in Regeneration und so weiter dann wieder messen lässt, im positiven Sinne, ja, dann ist es doch gut. Dann kannst du das Buch, wo das drin steht, dass das nicht so gut sein soll, auch mal beiseite schieben und das akzeptieren, dass das für dich funktioniert. Ich würde es jetzt halt nur nicht jedem Otto an die Hand geben als Tipp, ne? Weil da muss man dann schon die eigene Historie dazu sehen und die eigenen Bedürfnisse, würde ich jetzt halt nicht pauschal anordnen, aber wie du sagst, experimentiert mal ein bisschen. Muss ja jetzt nicht das genau sein, was du machst. Wie gesagt, Grundlagenausdauer. Lass mal ein bisschen in dein Training einfließen. Beobachte das, mach Fotos, dokumentier das und dann siehst du das nach ein paar Wochen.
Mach einfach mal HIIT, anstatt vielleicht ein sprintorientiertes Training. Mach mal HIIT auf dem Fahrrad. Ja, steiger dich mal hoch, kletter mal eine, fahr mal Rampe, Rampenfahren. Ja, es gibt viele Beispiele, wie Radfahren nicht nur per se die Leistung beim Radfahren beeinflusst hat, ja, sondern eben auch in anderen Disziplinen. Mir fällt da noch eine ganz interessante Geschichte ein. Viele werden sich mit Sicherheit an ihn erinnern und du auch, weil er schlicht und ergreifend einer der besten Skirennfahrer aller Zeiten war und für mich auch immer bleiben wird, Hermann Mayer, der Herminator.
Ja? Ja, also selbst ich als Skifahrer-Idiot, keine Ahnung, also den Namen kenne ich auch noch, gleich hinter Alberto Tomba, das weiß ich noch.
Genau, und wobei eben Hermann Mayer in allen Disziplinen sehr stark war, vor allen Dingen in den Speed-Disziplinen, im Super-G Olympiasieger gewesen. Er hat Kitzbühel gewonnen, also die Streif, die Abfahrt. Und es gibt ja zwei ganz wirklich interessante und spektakuläre Begebenheiten um ihn herum. Die eine ist sehr traurig, da komme ich im zweiten Stint dazu, aber die spektakulärste war eigentlich sein Abflug bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Nagano. Und da ist er mit einem wirklich irrsinnig schlimm anzusehenden Sturz rausgeflogen. Es war so schlimm, dass ich dachte, jetzt hat er sich nochmal alles getan. Ja, und alles gebrochen oder gerissen bei der Abfahrt, um dann im Super-G Olympiasieger zu werden. Und das Zweite, und da rührt die Sache eigentlich her, die ich auch übers Radfahren hier nochmal mit einbringen möchte, weil das nach meiner Meinung viel zu stark unterschätzt wird, wie das in vielen Belangen eine Wirkung haben kann. Und das Zweite war sein Motorradunfall. Ihn hat ein Autofahrer vom Motorrad runtergesammelt, ihm die Vorfahrt genommen und er lag mehrere Monate im Krankenhaus, musste unter anderem an die Dialyse, auch aufgrund seiner Muskelberge, die er sich über die Jahre aufgebaut hatte, die braucht man bei den Speed-Disziplinen.
Ohne die er wahrscheinlich aber auch gestorben wäre, weil die wahrscheinlich abgepuffert haben.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass sie ihm vielleicht organisch dann fast zum Verhängnis geworden wären, weil der Abbau der Muskulatur die Nieren überbelastet hat.
Ah, das muss man auch mal wissen.
Ja, und dann hat er seine Geschichte da beschrieben, wie er im Krankenhaus 12 Liter Wasser am Tag getrunken hat, neben dem Tropf noch. Und dann das Comeback. Und das Comeback hat er vorbereitet auf dem Fahrrad, weil er nichts Spezifisches machen konnte. Und er ist in höchstmöglichen Widerstand getreten, immer und immer und immer wieder. Und er ist getreten 220 bis 260 Watt zwischen 1 und 2 Stunden. Wer ein bisschen Ahnung hat, der weiß, was das bedeutet. Umgerechnet für die Radsportfans oder Radsportinteressierten, das ist Alpe d'Huez, der Anstieg. Ja, das ist Alpe d'Huez, die Hölle. Und so hat er gesagt, hat er sich eben auch wieder dahin gebracht. Das war auch einer seiner grundsätzlichen Trainingsstile. Und ich habe das jetzt einfach nur nochmal deshalb erzählt, weil Radsport als Mittel zum Zweck auch oft unterschätzt wird in anderen Bereichen. Nicht nur für das Radfahren selber, es ist natürlich ein schöner Sport, schön anzusehen, macht auch riesig Spaß, aber auch für die Dinge, die wir hier haben. Und soll auch sagen, der klassische Kraftsportler, der Powerlifter oder der Bodybuilder, der sollte nicht nur ins Lauftraining gehen und irgendwelche Stairmaster nehmen, was auch toll ist, aber die sind nicht allein das Nonplusultra. Deshalb probiert ein bisschen was aus.
Also vor allem bevor ihr hart auf Asphalt irgendwie meint, joggen gehen zu müssen oder irgendwelche furchtbar krassen Hillsprints zu machen oder so. Euer Powerlifting-Training, das shreddert eure Gelenke und eure passiven Strukturen schon ordentlich zusammen. Auch wenn ihr euch die Fähigkeit erarbeitet habt, das abzukönnen, ist es trotzdem eine Sache, die du erst wieder regenerieren musst. Und da ist ein Fahrrad einfach dankbar, muss man sagen. Also selbst wenn du mega sore bist vom Vortag oder dir die sonst was wehtut, also 20 Minuten Fahrrad, jetzt mal Intervalle hin oder her, aber das ist eine Sache, das ist Low Impact einfach. Natürlich, du kannst es auch an die Spitze treiben, aber selbst da, harte Sprints auf einem stationären guten Bike, da bist du noch lange nicht so fertig, wie wenn du das jetzt draußen am Sprinten bist, wo du also gefühlt dich auch nochmal wieder erst ein, zwei Tage davon erholen musst. Und ich glaube, auf dem Fahrrad, dein Vastus medialis könnte dadurch noch besser werden. Na, dieser Tränenmuskel am Knie da, dieser dicke Knubbel, ja, weil du stehst ja eng und hast die Füße nach vorn gerichtet. Ja, das ist ja im Prinzip, wie wenn du eine enge Hackenschmidt-Kniebeuge mit einem engen Stand nach vorn gerichtete Zehen machst. Da hast du ja einen richtig schönen Hebel auf dem drauf. Vielleicht kommt der da bei manchen auch noch ein bisschen besser dadurch.
Kommen wir mal zu den Fragen, Markus. Danke auch,
Ja, gerne.
dass du bei den Sachen auch immer aufgeschlossen bist. Hier scheint jemand auf jeden Fall dein Buch gelesen zu haben. Weiß jetzt nicht, ob Teil 1 oder Teil 2 oder beide, aber er hat gelesen und fragt Folgendes. Hat einen 15-jährigen Sohn. Was empfiehlt Markus Beuter? Weil der trainiert schon ein bisschen für sich und scheint wohl gut aufzubauen. Was empfiehlt Markus Beuter einem 15-Jährigen, der jetzt fast 16-Jährigen wird, für einen Trainingsplan? Heikel, ich weiß,
Haha,
aber
ja, sehr heikel.
aber wir probieren es mal. Ja, wir probieren
Ja,
es mal.
wir probieren es mal mit dem vorangestellten Disclaimer, dass ich natürlich keine Befähigung habe, irgendwelche Kinder und Jugendlichen zu trainieren. Ich habe da keinerlei Ausbildungshintergrund oder sonst was dazu. Das ist jetzt einfach nur mein normaler Menschenverstand gepaart mit der Erfahrung einfach aus dem Kraftsportbereich. Ja,
Und der
was man glaubt,
Ergänzung von mir noch, möchte ich noch dazu sagen, Markus, und dann lasse ich dich auch. Wir gehen einfach davon aus, der junge Mann ist gesund, ganz normal in der Entwicklung, offenbar dann auch mit 15, fast 16 auf dem Höhepunkt der Pubertät, also voll im Saft, wie wir bei Männern sagen. Und er hat keine Probleme, er hat keine gesundheitlichen Einschränkungen, er hat keine Skoliose, er hat keinen Scheuermann oder irgendwas anderes und keine Erkrankung. Das ist jetzt hier eine Grundvoraussetzung, dass wir so einen Tipp geben. Aber ich fand die Frage einfach interessant, deswegen habe ich sie aufgenommen.
Ja, ich respektiere die Frage auch, weil spätestens wenn es um die eigenen Kinder geht, da willst du dann auch nicht irgendwie zu jedem hinlaufen und da was davon wissen. Aber ich glaube, es ist auch schwierig da, dass sich verwertbare Informationen zu holen, weil ganz ehrlich, zu wem gehst du? Willst du zum Kinder- und Jugendarzt gehen oder zum Kindersportmedizin oder so, wenn es das überhaupt gibt in so einer Fachrichtung? Also
Ja,
schwierig.
der sowieso sagt, das ist nicht gut fürs Wachstum.
Ja,
Ja, ja.
genau, wo es dann immer heißt, ja, Körpergewichtssachen und so weiter. Aber wenn man sich dann mal irgendwelche Statistiken anschaut, was für Gehkräfte aufkommen, wenn man schon von einem 90 oder 100 Zentimeter hohen Block mal runterspringt, wo man immer sagt, naja, springen und hüpfen mit dem Körpergewicht, das geht ja. Ja, aber der Aufprall, also wenn du, was weiß ich, wiegst du 60 Kilo, als 15-Jähriger springst irgendwo runter, der Impact, der da kommt, das ist einfach das Vierfache, was dann die Gelenke geschwind abfedern müssen. Da ist es umgerechnet eigentlich läppisch dagegen, eine Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht auf der Schulter zu machen, im Verhältnis dazu. Aber es ist halt natürlich immer die Wahrnehmung, ne? Oh, ein externes Gewicht bei so einem jungen Menschen, das kann doch nur zu Problemen führen. Kann es natürlich, aber ich würde sagen, begleitendes Krafttraining für einen Jugendlichen, der schon eine gewisse körperliche Reife mit sich bringt und so weiter, das kann der Sache nur förderlich sein. Aus meinem Verständnis heraus würde ich ein bisschen separieren zwischen den Mehrgelenksübungen, den komplexen, wie klassischerweise jetzt die Kniebeuge allen voran, zu isolierten Ein- oder Zweigelenksübungen, was den Kraftoutput betrifft. Ich würde die komplexen Übungen, da würde ich erstmal wirklich nur die Koordination schulen wollen. Also hätte ich jetzt einen Sohn in dem Alter oder eine Tochter, die da ambitioniert wäre, ich würde da mit der Gewichtsbelastung würde ich noch gar nicht weit gehen, bevor nicht die Technik brillant sitzt, weil das musst du in dem Alter lernen. Also wenn du einem 15-Jährigen schon eine schlechte Kniebeuge beibringst, dann wird die als 18-Jähriger nicht automatisch besser werden, nur weil der Knabe dann wählen darf und einen Führerschein haben soll, wird es nicht dadurch automatisch besser. Also da Gemach, Gemach, wenn es um die Kraft geht, Die kannst du dann an der Beinpresse rauslassen. Da kannst du an eine Multipresse gehen. Da kannst du an eine Hammer Strength Chest Press rangehen. Da kannst du, ich sag mal, ein bisschen die dummen Sachen machen mit ein bisschen einer höheren Belastung, ohne dass du Sorgen haben musst, dass dir da mal der Arm rausschnappt und so weiter. Da kannst du dann an die konzentrische Belastungsgrenze gehen. Warum denn nicht? Was soll denn im schlimmsten Fall geschehen? Du musst ja nicht immer von dem Worst Case ausgehen, von diesem 15-jährigen Idioten, der bei McFit drin sitzt, sich die Butterfly-Maschine bis in den unteren Stack reinmacht und dann mit vollem Körpereinsatz das Ding nach vorne wuchtet, dass da vielleicht doch mal irgendwie ein Brustmuskel vielleicht abreißt oder eine Zerrung entsteht. Aber wir müssen ja immer vom schlechtesten Beispiel ausgehen. Das ist wahrscheinlich ein vernunftsbegabter Kerl, der ein bisschen, wie du sagst, gut im Saft steht, Testosteron läuft. Die regenerieren sich ja auch von allem. Also die verbessern sich ja auch noch von Einheit zu Trainingseinheit. Also dort, wo wir Wochen und Monate brauchen, mal für 2,5 Kilo oder eine Wiederholung mehr, das läuft ja bei dem allein schon durch die Umsetzung der motorischen Fähigkeiten, ja, das motorische Lernen, allein da schon, dadurch lernt er schon, das ist ja gar nicht, der Körper wird ja gar nicht stärker, er lernt ja einfach nur zu koordinieren und allein dadurch kommt schon eine Leistungsverbesserung zustande, natürlich.
Nicht nur da, ja, der könnte auch einfach einen Koffer tragen, ja, der könnte auch einfach einen Koffer tragen und dann wächst die Muskulatur, ja.
Genau, aber da der Vater ja, der sich da jetzt sehr drum bemüht, ein bisschen vorausschauender ist, der versucht es natürlich schon ein bisschen spezifisch zu machen. Es gibt auch keinen Grund, ganz ehrlich, es gibt auch keinen Grund, warum man nicht einen 15-Jährigen Kreuzheben machen lassen sollte. Warum denn nicht? Also natürlich sollte derjenige, der ihn betreut, vielleicht schon ein bisschen sehen, okay, wie sind die Hebelverhältnisse angelegt? Ne? Hat er lange Beine, kurzer Oberkörper oder langer Oberkörper, kurze Beine, lange Arme, kurze Arme? Und da vielleicht schon ein bisschen die Entscheidung treffen, naja, macht das jetzt Sinn, vielleicht eher erstmal mit Sumo einzusteigen, was ein bisschen einfach für die meisten immer ein bisschen angenehmer ist für den unteren Rücken, als jetzt gleich mit einem konventionellen Kreuzheben. Aber auch hier kann man auch mit einer Variante arbeiten, warum dem jetzt nicht einfach erstmal rumänisches Kreuzheben zeigen. Ja, ist ja nichts dabei, kannst du ja genauso gut machen. Ist eine kontrollierte Bewegung aus der Ablage raus. Alles eigentlich sind der Sache keine Grenzen gesetzt. Ich meine, wenn dem so wäre, dann wären die ganzen Gewichtheber-Elite-Nationen, das wären ja alles Krüppel, also die kleinen Asiaten und die kleinen Osteuropäer, die wären ja auch schon mit 19, 11 Jahren fürs Gewichtheben hergezogen, ohne dass das jetzt eine drastische Auswirkung hat. Aber man hat dann, glaube ich, immer noch so ein bisschen dieses Bild von früher. Guck dir mal die Turner an, die bleiben 1,62 Meter groß, die werden nicht mehr größer. Ja, die wären auch sonst wahrscheinlich nicht größer geworden. Ja, weil es gibt keine erfolgreichen Turner mit 1,88 Meter.
Bevor, das muss man auch mal sagen, bevor die Anti-Doping-Politik so weit war, wie sie heute ist in den olympischen Disziplinen, bevor man das überhaupt mal angeguckt hat, hat man denen ja Präparate verabreicht, dass sie nicht wachsen. Ja, das kam nicht irgendwie von Mutter Natur, die gesagt hat, ich stelle jetzt mal das Wachstum selbstständig ein, sondern man hat denen Präparate verabreicht, dass sie nicht wachsen. Ja, das ist bekannt, dass man das unterbunden hat bei DDR-Turnerinnen. Wem der Name Maxi Knauk noch etwas sagt, eine olympische Turnerin aus den 70er und 80er Jahren, die sehr erfolgreich war, Mini Maxi genannt, und das ist dann so. Und was ich eben halt auch sehe, sagst so wie du, trainier halt und iss gut, ja. Das ist so etwas, was ich jemanden in dem Alter mit rangeben würde. Ich würde auch hier sagen, probier dich aus, aber wenn du beginnst, richtig ins Krafttraining einzusteigen, dann nur mit Anleitung. Lass dir Bankdrücken zeigen, lass dir eine Kniebeuge erklären, lass dir erklären, wie alle anderen Übungen funktionieren, zum Beispiel eben auch die Deadlifts, und auch alle Isolationsübungen richtig erklären lassen und sauber erklären lassen, nicht irgendwelchen Hokuspokus aus dem Internet nehmen.
Genau,
ja. Ich kann mich...
Weil die Scheiße passiert ja meistens immer nur dann, wenn die Kids untereinander, ne, in ihrer Peer Group dann irgendwie denken, ach, come on, heute wird ausgemaxt, ja, und dann so eine Horde 15-, 16-Jähriger pusht sich da und wählt irgendwelche Lifts aus, entweder frei oder an der Maschine, und dann wird ausgemaxt. Ja gut, das ist eine Sache, vielleicht sollte man das einfach noch nicht machen, vielleicht sollte man...
Ja, die machen aber leider keine Lifts. Ich sehe das, ich würde es erweitern auf die 15- bis 18-Jährigen oder 19. Ich sehe das ja auch immer wieder bei uns im Gym, Markus. ihr schweres Training ist breites Rudern am Kabel. Und dann musst du die Übung noch so machen und dann musst du die Übung noch so machen. Ich war vor Jahren, war ich mal, als ich meinen Fitnessfachwirt gemacht habe, habe ich mir mal ein Gewichthebertraining angeguckt. Also reines olympisches Weightlifting. Ja. Wie sie dort Anfänger ranführen. Und das Erste, was die lernen, Markus, das hat die Typen irrsinnig gelangweilt, aber ich glaube, das hat zwei Effekte. Zum einen werden die gut vorbereitet auf diese Art des Trainings, zum anderen trennt man dort auch die Spreu vom Weizen, wer wirklich will und wer nicht. Die haben mit Besenstielen trainiert, Markus.
Ja, glaube ich dir sofort.
Die haben mit Besenstielen trainiert, die haben Clean and Press mit Besenstielen geübt, die haben dieses starke Umsetzen und Aufstehen, wo du diese enorme Überdehnung wie beim Military Press hast, nur dass du eben aus der Hocke aufstehst mit gestreckten Armen, das haben die mit dem Besenstiel geübt. Ja, guckt euch mal an, wie der Glockhoff trainiert. Ja, da siehst du das eben auch in Vollendung als olympischer Gewichtheber, der Muskeln hat und der auch nicht so fett ist. Und das ist schon sehr, sehr interessant auch mit anzuschauen, wie olympische Gewichtheber das Ganze machen. Und das ist für mich ein gutes Beispiel, auch wie man es angehen soll. Lern die Technik, lass dir Zeit und entwickel dabei auch den Spaß, den du brauchst.
Ja. Na? Ich glaube, bei so einem Junior, dem würde ich auch grundsätzlich eine Art von Ganzkörpertrainingsplan verpassen, weil der braucht einfach eine dementsprechende Frequenz, um die Bewegung zu lernen, den jetzt nur einmal die Woche Kniebeugen machen zu lassen, da hat der Körper 6 Tage später das motorische Muster eigentlich schon fast wieder verlernt. Lass es ihn 3-mal die Woche machen mit einer niedrigen Intensität und auch mit niedrigen Wiederholungen, weil die hässliche Ausführung, die kommt meistens nicht immer dann zustande, wenn du mit einem zu schweren Gewicht arbeitest, sondern wenn du mit einem Gewicht arbeitest, wo es dann ab der 6., 7., 8. Wiederholung ein bisschen krüppelig wird, weil du noch nicht so weit bist, deine Koordination, deine intra- und intermuskuläre Koordination so zusammenzuhalten, das ist auch eine Frage der Konzentration. Lass das mit 3er- und 5er Wiederholungen machen. Natürlich die jetzt nicht schwer beladen, nur weil es jetzt 3er- oder 5er Wiederholungen sind, aber dann lass 8x3 Kniebeugen machen. 8 Sätze mit 3 Wiederholungen, Kniebeugen jeweils mit einem Gewicht, wo es einfach nur mal um die Koordination geht, und dann erhöht sich das schrittweise von allein. Und auch nicht zu viele Übungen, weil der Körper muss das ja erst lernen. Also jetzt bitte nicht bei 3-mal die Woche Training 20 verschiedene Übungen auf 3 Trainingseinheiten verteilen, da bist du ja nur noch verwirrt. Also der Körper zumindest. Es ist zwar für den Jugendlichen, der ist vom Kopf her natürlich so, dass er sagt, oh, ich möchte möglichst viel Abwechslung haben und das noch und das noch und das noch, weil ich sehe es ja bei den anderen und wäre ja schon ganz geil. Aber da würde ich reduzieren. Reduzieren auf 1 bis 2 komplexe Übungen pro Einheit und dann noch vielleicht 1 oder 2 zur Isolation noch ein bisschen hinterherzuschieben. Klar, dann lass noch ein bisschen Latziehen machen, lass noch ein bisschen Schulter drücken, lass noch ein bisschen an die Brustpresse gehen, lass ein paar Beincurls machen. Warum denn nicht? Weil, also solange wir unsere Kinder immer noch hart Fußball spielen lassen in Deutschland und solange man auch schon früh ins American Football eintreten kann oder irgendeinen Kampfsport machen kann, ja, warum soll man nicht ein gut angeleitetes Krafttraining machen? Was soll dort passieren? Da holst du dir normal keine Verletzungen oder irgendwelche Schäden, außer, Klammer auf natürlich, du führst die Sache ad absurdum, ja, das kann sich natürlich auch verselbstständigen, aber das mal ausgeschlossen. Was soll geschehen? Nix. Der Junge wird sich einfach nur verbessern. In Amerika ist, sobald du in der Highschool bist, ist begleitendes Krafttraining normal eigentlich für die meisten Schulen. Und das ist bei denen ab 14. Da stehen die ab 14 dann schon im Weightroom, machen Stationentraining. Da hast du einen Coach, der die da einteilt. Eine Station Kniebeugen, eine Station Kreuzheben, eine Station Power Cleans. Und dann wird nach 5 Minuten gepfiffen und durchgewechselt. Und dann ist das für die normal. Soll jetzt nicht heißen, dass die das alles mit schöner Technik lernen und so weiter. Das Internet zeigt mir andere Videos von irgendwelchen 16-Jährigen, die mit 140 Kilo und Power Clean machen oder so. Wo ich denke, okay, so schnell macht er den jetzt nicht nochmal so schlimm, wie das ausgesehen hat. Aber andererseits, come on, solche Körper, die halten auch mal einen Fehlversuch aus. So ist ja auch nicht.
Ja, also ich glaube auch, dass das immer übertrieben wird, was das Schonende angeht. Ich denke, dass eher nicht immer der absolute Wille besteht, hier anzuleiten und sich anleiten zu lassen. Und das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Und wenn es lange Spaß machen soll und jemand vielleicht auch was sucht, was er für einen längeren Zeitraum machen will, du, dann ist für mich, spricht für mich überhaupt nichts dagegen, damit so früh wie möglich anzufangen. Wenn mich jetzt der Vater fragen würde, was ich empfehle, dann würde ich sagen, einen schönen Trainingsplan mit Grundübungen, so wie du es auch gesagt hast, wo die, für mich müssen die Big Six drin sein. Ja, für mich müssen die Big Six drin sein. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge. Hier in dem Fall sage ich ganz klar Rudern in einer Variante. Ja, in einer Variante.
Ja. Ja.
Kann auch Maschine sein und Dips. Das sollte verteilt auf die Woche einmal oder mehrmals dabei sein und dazu können wir gerne Isolationsübungen nehmen. Wenn er mich jetzt nochmal fragt und was noch, sage ich mindestens 3x30 Minuten Cardio pro Woche.
Wenn er nicht schon eine Primärsportart ausführt, wo er das schon irgendwie mit drin hat durch irgendwelche Läufe, was weiß ich, wenn der jetzt noch im Handball ist oder was weiß ich, wo dann das schon betrieben wird. Ja, ja, würde ich schon auch sagen. Kardiovaskuläre Ausbildung sollte schon auch ein Teil davon sein. Mhm. Da hast du absolut recht.
Ja, und das wird in dem Zusammenhang definitiv niemandem schaden. Ja, wir schaffen auf jeden Fall mindestens noch eine Frage, die mir gestellt wurde. Wir kommen ja immer wieder zurück auf das Thema Equipment und wir hatten es bereits schon mal, aber es ist anscheinend so interessant immer wieder, finde ich ehrlich gesagt auch, dass es noch besprochen werden sollte. Und wieder wird gefragt, ab wann sollte man bei Übungen wie Kreuzheben und Kniebeugen einen Gürtel benutzen? Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich finde die Frage, aber auch wenn sie erneut jetzt in dieser Folge vorkommt, ich will nicht immer wieder verweisen, das Leben geht weiter und deswegen können wir darüber eben auch nochmal sprechen. Also, ab wann, Markus?
Da gibt's keine Regel. Du kannst jetzt nicht sagen, naja, ab 1,5-fachem Gewicht auf der Stange beim Kniebeugen solltest du aus den und den Gründen jetzt deinen Gürtel anlegen. Also die einfachste Antwort ist, zieh den Gürtel gleich beim Aufwärmen an oder lass den Gürtel für immer weg. Also müssen tust du gar nichts. Frag dich immer, wofür benutze ich den Gürtel? Ein Gürtel ist eigentlich nur ein Tool zur Leistungsoptimierung und kein Tool zur Verletzungsprävention. Also jemand, der denkt, er hat gute Karten, seinen unteren Rücken nicht zu verletzen, indem er sich einen Powerlifting-Gürtel, der 10 cm breit ist und auch scheiße hart, du weißt, wie die Dinger gebaut sind, das kannst du nicht mit diesen kleinen Gewichthebergürtelchen da vergleichen oder so, die mir eigentlich nur den unteren Rücken warm halten und sonst gar nichts bringen. Wenn du sowas verwendest und denkst, du kannst dir dadurch eine Verletzung vom Hals halten oder in dem Fall vom unteren Rücken, dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Also da geht's ja eigentlich nur drum, du drückst deine Bauchdecke, du versuchst diesen sagenumwobenen intraabdominalen Druck deiner Bauchdecke so aufzubauen, dass du den gegen die Innenseite deines Gürtels drücken kannst, damit dein Bauch oder dein gesamter Rumpf wie eine stabile Säule fungiert. Und natürlich ist es besser, diesen Druck aufzubauen, indem man ihn gegen etwas presst, in dem Fall natürlich der Kraft-3-Kampfgürtel, als wenn man den nicht hat. Es gibt genug Beispiele für Weltklasse-Leistungen im Kreuzheben, die habe ich ohne Gürtel gesehen bei den Leuten. Na, das funktioniert auch, also das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber klar, wer natürlich den Gürtel weiß, wie auszunutzen, der kann natürlich schon auch Support davon haben. Kommt auch ein bisschen auf deine Struktur an. Also ich sehe wirklich gute Leute, die brauchen den teilweise gar nicht, weil sie sagen, er stört sie in ihrem Setup. Also die sind so gebaut, wenn die versuchen beim Kreuzheben auch dementsprechend an die Stange runterzugehen oder so, ist ein Gürtel hinderlicher für manche. Und sagen, ich krieg das so besser hin. Aber da gibt's keine Regel, wann du den Gürtel nehmen sollst. Meistens ist er einfach nur zu hart oder zu locker angezogen.
Ich muss dazu sagen, ich mache das mittlerweile nach Gefühl. Ich versuche so lange, wie es irgend geht, frei zu arbeiten. Aber auch deshalb, weil ich merke, dass es mir gut tut. Ab einem bestimmten Bereich gibt er mir auch etwas mehr Sicherheit durch diese Säulenfunktion. Aber mal so als Beispiel, 130 140 in der Hexbar mache ich ohne und dann lege ich den Powerlifting-Gürtel an, dann bin ich so bei 150 und aufwärts bin. Ich habe neulich mal 2x2 mit 203 gemacht, habe auch da einen Gürtel getragen und da habe ich gemerkt, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, wäre es nicht gut geworden. Ich trage ihn unter anderem auch, darüber haben wir schon mal gesprochen, auch beim Bankdrücken. Ich kriege dort eine stabilere Lage. Ich liege da besser. Wenn ich die Bauchmuskeln nach oben bringe, wir haben ja darüber mal vortrefflich diskutiert, ob es wirklich was bringt oder nicht. Aber hier ist es auch wiederum eine Gefühlssache. Und ich denke mal, wenn man mit solchem Equipment sinnvoll ergänzen kann, dann tut man das. Interessanterweise, während der Wettkampfdiät habe ich ihn nur noch beim Hexbar-Kreuzheben getragen, weil ich dann bei allen anderen Übungen auch anders gearbeitet habe. Witzige Geschichte. Beobachtet mal, was passiert, wenn ihr bei schwerem Kreuzheben oder bei schwerem Bankdrücken den Gürtel länger getragen habt und dann danach hängendes Beinheben macht. Frei. Ja, wo ihr auch wirklich das Becken mit anhebt. Jetzt hier nicht Disco-Beinheben, sondern hängendes Beinheben richtig hoch als Abdominalübung. Und dann
Soll man es
werdet.
hängen lassen oder soll man es auflösen? Was geschieht?
Wir lassen es mal hängen. Ja.
Okay, wir lassen es hängen. Ja, schön, schön. Kleine Hausaufgabe.
Ja, wir lassen es mal hängen und das ist für mich auch eine ganz interessante Beobachtung für beides eben gewesen. Also hier nochmal zusammenfassend, so wie du dich wohlfühlst, probier es aus, aber mach's auch mit dem Gürtel richtig, oder Markus?
Ja, junge Lifter sind vielleicht verwirrt, weil sie erfahrene Lifter oftmals sehen, die legen erst bei den letzten, ich sage jetzt mal, zwei schweren Sätzen des Tages im Lift X ihren Gürtel erst an und dann denken die, oh ja, das reicht ja bis dahin. Aber wenn du lernen willst, wie der Gürtel funktioniert, dass du den optimal ausnutzen kannst, dann musst du das schon in deinem Warm-up machen. Weil wenn du dann mit einem hohen Gewicht hergehst, da bist du erstmal damit beschäftigt, das Gewicht zu koordinieren, dann machst du dir nicht noch viele Gedanken, wo drücke ich jetzt gerade meine Bauchdecke hin und wie ist mein intraabdominaler Druck gerade aufgebaut? Ja, bin ich da eingeloggt und so weiter? Nee, da bist du mit dem Gewicht beschäftigt. Also lern das noch, solange du am Aufwärmen bist. Wenn 50 Kilo auf der Stange liegen, dann tu da schon dein Gürtel bitte mal so anziehen, wie ihn du dann auch bei 150 Kilo gern verwenden würdest, damit du das einfach lernst, dieses Schema, wie das funktioniert. Und denk jetzt nicht, es ist nur dann Hardcore, wenn du den nur beim letzten und davor musst du den gar nicht anziehen oder so. Es ist einfach eine Lernkurve und je öfterst du etwas wiederholst, umso besser lernst du das auch und hast ein Gefühl dafür. Du musst ja auch wahrnehmen, wo der Gürtel liegt. Na, da gibt es Varianten. Trage ich einen Gürtel ein bisschen weiter oben, trage ich ein bisschen weiter unten, ein Loch auf, ein Loch enger. Was ist ideal für mich? Finde das, was für dich sich gut und richtig anfühlt und dann übst du das. Und wenn du kein Powerlifter bist, der auf Wettkämpfe geht, dann kannst du dir die Frage stellen, muss ich vielleicht überhaupt einen Gürtel tragen? Aber wenn du dich dazu entscheidest, dann nutzt den mal richtig aus, schau, was da damit geht, dann siehst du das Potenzial und wenn dich das freut, dass du dadurch mehr Leistung abliefern kannst, dann bau die Sache aus. Und dann nutze aber auch immer mal wieder zwischendurch Übungen, wo du dann den Gürtel vielleicht wieder weglässt, um das, was du selber komprimieren kannst, auszubauen. Einfaches Beispiel, wenn du einen Power Squat machst, à la Kraft-3-Kämpfer, Stange sitzt ein bisschen weiter unten, Oberkörper ist mehr in der Vorlage, da lass du mal einen Gürtel dran. Wenn du dann aber als Ergänzungsübung dann noch olympisches Kniebeugen machst mit gerader Stand, Stange liegt weiter oben, hast weniger Belastung auf dem Rücken, weniger Hebel, da kannst du dann vielleicht auch mal einen Gürtel weglassen. Weil da ist es doch scheißegal, ob du 70 oder 80 Kilo nimmst, es geht ja dann um deine Wettkampfdisziplin, da willst du ja am Tag X das meiste abliefern oder dein Total, ne, dein persönlichen PR setzen, musst du nicht überall nehmen. Weil sonst geschehen die Dinge, wie wir alle schon gesehen haben, wenn die Leute dann noch gefühlt in der Beinpresse einen Gürtel anhaben und bei Kurzhantelkürzen noch einen Gürtel anhaben und so weiter und so weiter. Also das, worüber man sich dann lustig macht. Zu Recht auch. Ja, außer du machst mit 40 Kilo Kurzhantelcurls, da kannst du für mich auch den Gürtel anlassen am Ende vom Training, weil dann ist dein unterer Rücken vielleicht schon fertig, dann lass ihn an, du bist hardcore genug, wenn du das kannst.
Ich denke immer, wenn ich Gürtel die ganze Zeit anlassen, wenn ich an das denke, kommt mir immer ein älterer Bodybuilder in den Sinn. Also Oldschooler geht's gar nicht, den wir in dem früheren Studio hatten, in dem ich war. Das war der Erich. Und oder ist der Erich, den gibt es auch noch und ich sehe ihn nur leider nicht mehr. Und Erich lief sowieso immer ganz grundsätzlich mit dem Gewichthebergürtel rum, den er so ganz, der war schon auch sehr stark und aber eben eher massig. Den hat er immer unterhalb der Plauze festgemacht und hatte so ein ganz zerrissenes altes Tanktop an. Und haben wir immer genannt Obi-Wan Kenobi nach Star Wars. Und du hast halt auch gesehen, dass das Gürteltragen für den einen oder anderen im Gym auch so eine Art Markenzeichen auch ist und man schützt sich da nicht zwingend. Thema Gürtel und Waist-Trimmer und Bikini-Athleten, das heben wir uns für das übernächste Mal auf, weil das halte ich sowieso für komplett überbewertet und nebensächlich. Ich komme aber jetzt zur letzten Frage für heute, Marco und Markus, und die kommt, wie sollte es anders sein? Weil es macht mir auch immer wieder Spaß, wenn wir hier ein bisschen provozieren können. Die eine oder andere Sache zu unserem Lieblingsthema. Was ist das wohl? Das ist das Thema Doping. Und wobei ich die Frage hier jetzt schon mal ein bisschen differenzierter finde, auch wenn sie wirklich sehr schwer zu beantworten ist, aber ich finde sie interessant. Ich finde sie interessant und ich finde sie differenziert. Da geht es jetzt nicht darum, was ist unter Doping erreichbar und was nicht. Das haben wir ja auch schon ausgiebig besprochen, weil das sind alles relative Werte. Aber hier fragt tatsächlich jemand schon vor längerer Zeit, wie wir das einschätzen. Welche Rolle spielt denn, also das ist die Frage an dich, weil im Bodybuilding haben wir es nun mehrfach beantwortet auch. Aber welche Rolle spielt in deiner Meinung nach in diesen professionellen Bereichen? Welche Rolle spielen da leistungssteigernde Substanzen? So hat er es formuliert. Ist es wirklich ein entscheidender Faktor? Oder, und wenn ich hatte etwas mehr Text geschrieben, ich will den jetzt nicht komplett wiedergeben, weil das zu lange dauert, aber ist es ein entscheidender Faktor? Oder schreibt er, würden, auch wenn sie es weglassen, immer noch die Besten gewinnen?
Safe, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, im Powerlifting siehst du, natürlich, wenn ich jetzt von der, das typische Beispiel immer die fünf einer Gewichtsklasse auf Weltelite, die alle sich irgendwo auf dem gleichen Level einpendeln, wenn da einer natürlich die Anti-Doping-Regeln weiß, wie er sie umgehen kann und irgendwas macht, dann ist das natürlich das Quäntchen an Vorteil, das ihm natürlich zum ersten Platz verhelfen würde. Aber in der breiten Menge, es gibt keinen Weltklasse-Powerlifter, der nicht auch ohne Stoff stark wäre. Ich will natürlich jetzt nicht sagen, alle, die in der IPF, die getestet ist, antreten, dass die alle clean sind, was die unterm Jahr machen und so weiter und so weiter. Muss man immer noch sehen. Wir reden hier nicht von einer olympischen Sportart. Wir reden hier von der IPF. Da gibt es das zwar auch mal, dass morgens um 6 die Dopingkontrolleure bei dir daheim in der Privatwohnung stehen, wenn du Kaderathlet bist oder sowas. Das gibt's auch, aber das ist eher dann ein bisschen so die Ausnahme, weil alles, was viel getestet wird, kostet auch immer viel Geld. Und wenn das halt einfach so kleine Kackverbände sind, wie in diesen nischigen Sportarten, dann ist da nicht viel Geld da. Da wird dann halt am Wettkampftag wird gelost, wer Pipi machen muss. Und dann sieht man, ob der oder diejenige nachgeholfen hat oder nicht. Aber ich muss meine Referenz Sascha Stendebach einfach nehmen, unser bester oder so europaweit bester Kreuzheber überhaupt, der einfach bei der 93er Klasse 374 Kilo zieht, also über vierfaches Körpergewicht. Ich habe den schon vor Jahren auf einem kleinen Wettbewerb gesehen. Und da weißt du einfach, natürlich, ich kenne seinen Trainer und so weiter, und da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass der schon lifetime clean ist, aber der ist halt auch einfach von Natur aus einfach stark, der bringt die richtigen Hebel mit und alles. Natürlich würdest du dem jetzt noch eine dementsprechende Ladung Stoff geben und in einer nicht getesteten Powerlifting Federation antreten lassen. Da wird wahrscheinlich, so denke ich mir das, schon noch mal einiges gehen. Also da würde der wahrscheinlich auch noch die Jungs in den ein, zwei Gewichtsklassen über sich ordentlich nass machen, mit Sicherheit. Aber Kraft ist eine Fähigkeit, die du mitbringst. Durch Stoff wirst du zwar auch stärker, aber das hat eher was mit deiner Regeneration zu tun, mit deinem Proteinstoffwechsel und so weiter, oder mit deiner Proteinsynthese, dass das einfach besser läuft. Das heißt, du kannst einfach härter und öfters trainieren, was dich wiederum stark macht. Aber Medikamente, die jetzt prinzipiell dein 1RM erhöhen, die einfach dein zentrales Nervensystem so anchecken, dass das nochmal 10-15% mehr rausholen kann. Das gibt's auf hormoneller Basis nicht. Da musst du natürlich mit Aufputschmitteln dementsprechend arbeiten. Aber das ist natürlich eine Sache. Da brauchst du ja nicht mal einen Dopingtest machen. Also einer, der sich natürlich vor seinem letzten Kreuzheben noch zwei Lines Beat reinzieht, den muss ich nicht testen, um zu merken, dass der on ist und irgendwas gemacht hat, was jetzt vielleicht dann doch noch über den Red Bull hinausgegangen ist. Und deswegen, also starke Leute sind einfach stark und stark, und Leute, die nicht so stark sind und Stoff nehmen, die werden dann dadurch ein bisschen stärker. Aber es macht's am Ende macht's es auch nicht aus. Und man muss auch gucken, reden wir jetzt hier von irgendwelchen offenen Klassen in irgendwelchen nicht getesteten US-Verbänden oder reden wir hier von der, sagen wir mal, 83er Klasse in der IPF? Ja, das ist dann schon nochmal einfach ein Unterschied. Das eine ist egal, das ist Nürnberger Trichter, da kannst du alles reinschmeißen und wer den Wettkampf überlebt und ohne Nasenbluten abschließt, hat gewonnen. Und beim anderen, da geht's dann halt doch ein bisschen gemäßigter zu. Und ganz ehrlich, schaut euch mal die IPF-Veranstaltung auf YouTube oder so an, oder wenn die Worlds waren, da laufen Leute auf die Bühne, denen sehe ich das schon am Gesicht an, dass die jetzt nichts genommen haben.
Ja.
Und ja, das siehst du einfach. Und dann gibt's Veranstaltungen, da laufen die auf die Bühne und du siehst schon einfach Roid Rage, sein Großvater, ne? Also mit diesen verquollenen, grobporigen, roten Gesichtern mit einem Blutdruck von 400, wo du halt einfach weißt, ach, come on, jetzt kannst du mir hier doch nichts erzählen.
Ja. Ja, das ist eben auch so eine Geschichte, wo ich jetzt sage, du erkennst es dann schon auch und siehst, ob da einer was nimmt. Aber die Aussage, ob dann immer noch der Beste gewinnt, wenn es ohne ist, die ist doch gut. Das ist doch ähnlich wie in anderen Sportarten auch. Und es wird ja immer geprägt durch die nachziehen wollen. Ja, und dann die anderen auch, die ausbessern müssen. Das ist so, der ist nicht von mir der Spruch, darf ich nicht sagen, von wem er ist. Also die nachziehen wollen und die anderen, die ausbessern müssen. Den Trend geben die vor, die nachziehen wollen, weil sie nicht die genetischen Voraussetzungen bringen und dann die sie haben, ausbessern müssen. Und das ist einfach etwas, an das man sich in jeder Sportart halten kann. Und am Ende des Tages nochmal, wir haben oft genug drüber gesprochen, da braucht man nicht zu moralisieren, nicht diese Keule auszupacken. Doping gibt es, seit es Leistungssport gibt. Und es soll es weder schönreden noch schlecht. Es ist einfach eine Tatsache und somit wird es das auch immer geben, weil es geht hier um Geld.
Ja, absolut.
Ja,
absolut.
Es geht hier um Geld und gerade in den großen Sportarten, und nur weil da wenig hochwabert, darf man sich nicht der Illusion hingeben, und jetzt glauben, ja, das ist ja wirklich eine ganz tolle Geschichte mit der Tour de France, der da jetzt gewonnen hat. Der Däne, der war bestimmt ganz clean. Ja, also alle sind da clean, die 3 Wochen lang bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,3 km/h, ja, 3500 Kilometer im Kreis fahren. Ja, und das sind so für mich Geschichten. Leute, gebt euch da keine Illusion hin, gebt euch auch keine Illusion hin, was den Fußball angeht. Letztendlich ist, ob Doping oder nicht, ja, eine Entscheidung, die jeder selber trifft. Am Ende des Tages trifft die jeder selber. Was tut er? Warum macht das? Das macht er für sich. Und ich bin wirklich entfernt davon zu sagen, oh, das ist unmoralisch, ist es nicht. Ist es nicht. Ich habe mal jemanden gehört, der hat mal zu mir gesagt, also Doping kommt für mich deshalb nicht in Frage. Also für mich kommt es ja sowieso nicht in Frage, Markus, aber der hat zu mir gesagt, für ihn käme Doping deshalb nicht in Frage, weil er ist Akademiker.
Was mache ich jetzt mit der Aussage?
Ja, ich habe das auch gedacht, ja, ich bin Akademiker und deswegen kommt Doping für mich nicht in die Frage.
Deswegen haben Akademiker ja auch kein Alkoholproblem oder sonstige Probleme mit irgendwelchen Sucht- und Rauschmitteln. Das weiß man ja. Das ist ja gängig.
Das ist ja gängig. Ja. Die haben ja das auch deshalb nicht, weil die trinken ja zum Beispiel gute Sachen. Ja. Und die trinken ja guten Wein und deswegen ist das ja dann nie so schlimm. Und die Geschichte mit den Akademikern, da hätte ich am liebsten gesagt, aber ich wollte an dem Tag, war ich nicht aufgelegt zu diskutieren, weil das sind für mich Standesdünkel. Standesdünkel sind das, ja.
Ja, es ist ein schönes Wort, das hört man viel zu selten, aber Standesdünkel ist ein tolles Wort, ja.
Letztendlich, Markus, ist das, was wir hier im modernen Doping haben und finden, nicht von Kreti und Pleti gemacht, sondern erfunden haben es Akademiker.
Genau.
Hört.
Genau.
Ja, die haben es erfunden. Ja, die haben es erfunden. Ja.
Aber der Fokus auf die Doping-Geschichte und so weiter, der fasziniert die Leute irgendwo immer schon. Ich frage mich halt immer, was liegt dahinter? Also ich glaube, in wenigsten Fällen sind es jetzt Leute, die ihre erste Kur irgendwie schon heimlich vorbereiten und sich das Zeugs zusammen besorgen, sondern ich glaube eher, die suchen einfach so einen Kompass zu wissen, was geht natural. Aber auch selbst die Frage, weiß ich mal auch nicht so genau, soll ich mir die stellen? Weil ja, das ist doch schön, wenn ich sehe, dass Sascha Stendebach natural vierfaches Körpergewicht heben kann. Ja, was glaubst du, was ich imstande bin zu heben? Ja, ein Scheißdreck, also im Vergleich dazu. Ne? Das ist doch für mich jetzt auch nicht erbaulich zu wissen, dass Sascha, der clean ist, so stark sein kann, natural. Und da gucke ich mich an und denke so, wie kommt da nicht mal annähernd in diese Richtung, was das betrifft. Das ist doch mir jetzt kein Trost. Es wäre ja für mich eher ein Trost zu wissen, dass, würde ich jetzt wissen, dass er komplett on ist, dass ich sage, ja, das ist ja klar, der hat ja auch was genommen. Also suchst du eine Entschuldigung, suchst du irgendwie eine Relation, die sich dadurch nochmal anders aufstellen lässt? Ich weiß es auch nicht immer. Ich glaube, das Einzige, was mich interessieren ist, wenn ich gehe auf eine Veranstaltung in einem getesteten Verband und dann hoffe ich halt, dass die alle auch das machen, was in dem Verband vorgeschrieben ist. Das heißt, du hast nichts genommen. Hier werden Äpfel mit Äpfel verglichen und ich gehe nicht in einen Verband, wo Äpfel und Birnen beide gleichzeitig antreten, weil dann wird immer rumgeheult. Ja, der hat ja was genommen, deswegen ist der jetzt auch Erster geworden. Ja, dann nimm da halt nicht teil. Dann gehst halt in einen anderen Verband, wo das, sagen wir mal, größtenteils auszuschließen ist. Und du weißt ja, wie es ist, die ihn dann immer verlieren, bei denen es dann immer nie läuft, das ist egal, wo die starten, da lag es immer am Stoff, den die anderen heimlich genommen haben. Ne?
Das
und so wie nicht, weil du zu doof warst, dein Training zu planen.
Das ist auch der Punkt. Das ist genauso wie die mühselige Frage im Natural Bodybuilding. Sie ist überflüssig. Die Frage danach, ja, wieso kommen jetzt immer mehr so gute und so extrem starke Leute, so junge Leute, Training und Ernährung hat sich doch nicht verändert. Doch.
Doch, und es ist auch eine demografische Erklärung einfach, weil in dem Moment, wo mehr Leute an irgendwelchen Randsportarten partizipieren, was vor 10, 20 Jahren noch nicht so war, da hast du auch eine höhere Auswahl. Das, was ich jetzt bei den jungen Powerliftern zwischen 19 und 21 auf Social Media sehe, raw, wie stark die sind. Und ich sehe mir diese Jungs an. Ich weiß, die sind clean, die nehmen nichts. Das sehe ich nämlich meistens immer daran, dass die jetzt schon fast 300 Kilo Kreuzheben machen können, aber auf der Bank noch mit 110 Kilo am Struggeln sind. Und das ist natürlich, ja, solche prädestinierten Leute, die sind meistens im Heben wahnsinnig stark, dann kommt die Beuge und das Schlechteste ist dann meistens immer noch die Bank, weil Oberkörpermasse, die ist nicht so schnell da wie geile Hebelverhältnisse beim Kreuzheben, wo es dann einfach mal kurz von vornherein gut läuft. Aber das ist einfach die Auswahl. Vor 15 Jahren haben noch nicht so viele Jugendliche ihre sportliche Sozialisation über den Kraftsport erlebt und sind dann darauf hängen geblieben und bauen das jetzt aus. Ja, hey, das, was die jetzt abliefern bei den Junioren im Raw-Bereich in meiner Gewichtsklasse, da hättest du vor 10, 15 Jahren als Aktiver noch stolz drauf sein können bei den Zahlen. Jetzt lachen dich die Junioren lachen dich da jetzt aus im Verhältnis. Aber das liegt jetzt nicht einfach daran, weil die jetzt alle doch irgendwie Supplement oder Stoff X nehmen. Nein, das ist einfach eine höhere Auswahl. Früher haben halt die geilen Leute Fußball gespielt oder sind halt auf eine andere Sportart gesprungen. Jetzt sind sie im Powerlifting irgendwie gelandet und kommen halt klar damit. So ist das einfach. Ich find's manchmal echt krass. Ich schreibe teilweise junge Kerls auf Instagram. Ich mach das normal gar nicht, aber ich schreibe denen und sag, Alter, das ist raketenmäßig, was bei dir läuft. Und anhand von dem, was da zurückkommt, sehe ich, hey, der ist noch gar nicht lange in dem Sport. Ja, der ist jetzt nicht schon irgendwie zynisch abgewichst unterwegs. Der redet noch ganz normal und hat da jetzt keine Allüren und gar nichts, wo ich weiß, ja, der trainiert jetzt einfach spezifisch, vielleicht erst seit ein, zwei Jahren. Und bei dem läuft's. Und du siehst dir die an, die ziehen das Hemd aus, die sehen noch nicht besonders aus. Also das sind jetzt nicht, dass die mit 21 schon aussehen wie King Kongs Vater, überhaupt nicht. Aber da weißt du halt einfach, ja, das ist jetzt halt einfach Next Generation. Und in dem Moment, wo 1000 das probieren und da davon 100 erfolgreiche rauskommen, waren es halt früher einfach nur 300, die es probiert haben und 20 sind dabei rausgekommen.
Ja, einmal das und zum anderen geht es eben doch voran in der Forschung, in der Wissenschaft. Und bei dem, was du noch sagst, der Faktor Zeit, da kann man wieder jetzt eine Brücke schlagen, den jungen Mann zu ermutigen, dessen Vater hier gefragt hat bei uns, Die fangen halt auch viel früher an und richtig. Sie fangen früher und richtig an, ja. Während wir in unserer Altersgruppe, Mensch Markus, das muss ich dir doch nicht mehr erzählen, wirklich erstmal Blödsinn trainiert haben, ja.
Ja, klar.
Machen die das von vornherein richtig. Ich habe auch immer irgendwie so das Gefühl, mal abgesehen davon, dass ich ja, wenn ich an meine Rente denke und wer das verdienen soll, ja immer mehr vom Glauben abfalle. Aber da gibt es einen gewissen Prozentsatz in dieser aktuellen Social-Media-Generation, die wohl doch dann sehr, sind nicht so viele, aber 10% bestimmt, vielleicht noch 15, die eben doch sehr genau wissen, was sie wollen. Und die beeindrucken mich dann immer schon. Und ich habe keinen Grund, ihnen nicht zu glauben, das ist natural möglich. Na, den Grund habe ich nicht. Ich glaube denen das auch sehr, sehr gerne. Ja. Aber jetzt sind wir auf das Ziel geraten.
Ja, ich schiebe auch für den, also ich habe es letztes Mal angekündigt, aber das nehmen wir dann schön mal in die nächste Folge rein. Ich habe noch ganz ausführlich, warum die IPF die Bankdrückregeln geändert hat. Es wird für die breite Masse auch vielleicht einigermaßen interessant noch sein, da mal drüber zu reden, warum das geändert wurde, weil das bricht sich dann herunter auf die kleineren Verbände und auch so unter dem, was man unter einem gültigen Bankdrücken versteht. Das wurde geändert und ich will mit dir auch nochmal über Hals- und Nackentraining reden. Ich habe immer manchmal so nischige kleine Themen, wo ich weiß, da kann jetzt nicht jeder irgendwie was großartig drüber sagen, aber mich interessiert's wahnsinnig stark. Ich habe da einen Artikel drüber geschrieben und Hals- und Nackentraining, das interessiert mich.
Da sprechen wir noch
einen Bodybuilder dazu.
Ja. Da sprechen wir ja, mal drüber. Ja. Da sprechen wir mal drüber aus Sicht eines Kampfsportlers vor allen Dingen, weil da ist Hals- und Nackentraining besonders interessant. Ja. Aber,
genau.
Ja. Aber da kommen wir noch dazu. Ja. Also das war aber jetzt ein gutes Schlusswort. Diese Sachen heben wir uns auf. Markus, ich sag vielen Dank an dich, dass du dir am Sonntagmorgen wieder Zeit genommen hast. Natürlich jetzt wieder regelmäßiger. Vielen Dank.
Habt eine gute Woche. Bleibt motiviert. Ja, wir sehen uns, hören uns.
Ja. Also ich sag auch nochmal herzlichen Dank und auch lieben Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Aktuell immer euer Feedback, eure Fragen. Es ist ja ein ständiger Q&A mit Markus und auch mit Holger Guck. Könnt ihr sehr, sehr gerne an Markus Breuter selber senden oder an mich bei Instagram, einfach Olaf Mann eingeben und dann kommt das SGY-Zeichen mit dazu für Stronger Than You oder ihr schickt das an personal-trainer@gmx.eu oder ihr könntet das Ganze ebenso auch bei 0173 7739 230 als Sprach- oder Schreibnachricht absenden, platzieren und schaut auch in unsere Keynote in die jeweilige Episodenbeschreibung. Dort findet ihr den Zugang zu dem wunderschönen neuen HBN Supplement Shop und dort könnt ihr ganz exklusiv den Code für Stronger Than You Hörerinnen und Hörer verwenden, auch natürlich die aktuellen Okkasionen anschauen, die wir haben. Es gibt eine Produktneueinführung mit unserem sehr, sehr starken und sehr, sehr guten All-in-One. Eine Komplettmahlzeit. Schaut euch das mal an von HBN. Das ist ein ganz, ganz wertvolles, ein ganz, ganz hochwertiges Produkt und sichert euch auch immer mit STY15 15% Rabatt und unterstützt das Stronger Than You Wettkampfteam. Und ich sage alles Gute, bis bald, euer Olaf und bleibt gesund.